Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Jan-Uwe Rogge ist wohl der bekannteste Erziehungsberater in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und er ist Autor zahlreicher Bücher, unter anderem Kinder brauchen Grenzen, was ihn vor 30 Jahren sozusagen in dieser Szene berühmt gemacht hat. Ich bin total froh, dass er sich die Zeit nimmt, heute hier aus 40 Jahren Erziehungsberatung mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und uns Einblicke gibt in die Erziehungsfragen von damals und die von heute, was sich verändert hat und was eben immer noch gleich geblieben ist. Ich persönlich empfinde es so, dass sich viele Themen, die wir als Probleme wahrnehmen, irgendwie relativieren, wenn wir mal so den großen Kontext dazu anschauen. Und diesen großen Kontext vermittelt uns Jan-Uwe Rogge. Wusstest du zum Beispiel, dass zu viel Lesen auch mal als Sucht galt? Das ist doch mal eine interessante Information, finde ich. Außerdem erfährst du, warum Entschleunigung im Familienleben so wichtig ist, wie du Beziehung statt Erziehung wirklich verstehen und leben darfst. Und auch, warum du deinem Kind auf dem Spielplatz mehr Raum geben darfst. Ich wünsche dir jetzt wirklich ganz viel Freude und Spaß, darum geht's übrigens auch, mit diesem wundervollen Interview mit Jan-Uwe Rogge. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und heute ist es wirklich eine ganz besondere Ehre, denn ich habe Jan-Uwe Rogge hier im Gespräch. Jan-Uwe Rogge ist wohl Deutschlands erfolgreichster Erziehungsexperte und ist seit mehr als 40 Jahren als Familienkommunikationsberater tätig. Er hat mehr als 30 Bücher geschrieben, darunter das, was mir am meisten Eindruck gemacht hat, Kinder brauchen Grenzen. Aber alle seine Bücher sind Klassiker der Elternliteratur und Bestseller. Sie wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und er hält im In- und Ausland Vorträge und führt Seminare durch. Immer noch ist er viel, viel unterwegs und außerdem ist er auch regelmäßiger Gast in zahlreichen Rundfunk- und Fernsehsendungen. Und ich persönlich bin, wie gesagt, als erstes über sein Buch mit ihm und seinen Themen in Berührung gekommen und durfte ihn dann auch live auf einem Vortrag erleben hier bei uns in der Nähe. Und was mir dabei so besonders in Erinnerung geblieben ist, dass er einen unfassbar tollen Humor hat und das Thema Erziehung wirklich mit Spaß erklärt. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und hier über Ihre jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich mit uns sprechen. Hallo, ja, Herr Rogge.
Ja. Moin, 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 moin.
Ja, moin, moin, da hört man schon, Sie sind auch ein Nordlicht und hier in der Nähe von Hamburg angesiedelt. Möchten Sie mal so ein bisschen, ich finde es immer ganz spannend, so ein bisschen in die Geschichte einzutauchen, so ein bisschen von Ihrem Weg erzählen. Sie sind jetzt, wie gesagt, seit über 40 Jahren in diesem Bereich tätig. Wie sind Sie denn dahin gekommen und wie hat sich dieser Weg so entwickelt?
Naja, es gibt ja einen Satz von mir, der lautet, Umwege erweitern die Ortskenntnis und das ist ein Lebensprinzip, denke ich. Und dieser Weg war natürlich, als ich zur Schule ging, noch nicht vorgezeichnet sozusagen. Ja, ich in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, bin ich in Stade geboren, damals britische Besatzungszone, was dann dazu führte, dass ich schon in der Volksschule, also wie hieß sie ja damals, also heute Grundschule, schon Englischunterricht hatte, was dann dazu geführt hat, dass das Englische heute ja auch ein Stück weit eine zweite Sprache für mich ist, also ziemlich aus dem Bauch heraus und ziemlich gelebt sozusagen. Ja, dann ging es weiter. Damals hieß es Mittelschule, heute Realschule, dann Abitur. Und dann bin ich zur See gefahren. Das ist etwas, was häufig ausgeblendet wird, wenn man über meine Biografie Nachdenk, war bei der Bundeswehr, war bei der Bundesmarine, war dann bei der Handelsmarine eine Zeit lang und habe dann 71 begonnen zu studieren. Wunderbares Fach damals, wunderschönes Fach, Kulturwissenschaften habe ich studiert. Es versteckt sich ganz, ganz viel da drin. Ja, und dann ging es so weiter an der Uni, habe dann Forschungsprojekte gemacht, hatte dann keine Lust mehr, weiter an der Uni zu arbeiten, weil es irgendwie langweilig wurde. Und ja, habe mich dann selbstständig gemacht zum Kommunikationsberater, Familienberater. Ja, und den Rest haben Sie ja schon in Ihrer Anmoderation gesagt, dem ist nicht wirklich viel hinzuzufügen.
Aber
Das stimmt dann so.
wie kommt man denn von der Seefahrt, also habe ich jetzt verstanden, Kulturwissenschaften studiert, aber dann so zu diesem Thema Erziehung und Familie? Waren Sie damals dann schon Vater oder wie kommt man überhaupt zu diesem Thema, dass man sich darauf so spezialisiert? Oder Sie jetzt?
Naja, es ist so, ich habe das studiert und es gab damals zwei Möglichkeiten, also zwei Themen, die mich interessiert haben. Das war das Thema Medien und auch ganz früh das Thema Familie. Und wenn man sich mal zurückerinnert, Anfang der 70er Jahre waren ja die Medien Feind des Familienlebens. Es gibt ja genügend Bücher darüber, dass man Eltern sozusagen warnte, die Kinder bloß nicht Fernsehen zu lassen. Kultsendungen damals waren Heidi und Vicky, sind heute Sendungen, ja, die einfach mitgenommen werden. Damals warnte man vor den zu schnellen Schnitten in diesen Sendungen.
Ja, Wahnsinn.
Und ja, von da bin ich dann so ein Stück weit gelebte Mediengeschichte auch, ne? Also, als ich dann sozusagen die ersten Forschungen machte, auch zum Thema Mediengebrauch, gab es in Deutschland zwei Sender, ne? Drei Sender. Also, das muss man sich vorstellen. Es gab sowas wie wir das heute haben mit Internet und so. Da war man weit entfernt. Also, ich bin da sehr analog groß geworden. Also wie gesagt, habe viele Forschungen zu dem Thema gemacht und Forschung war damals nicht mit jetzt mit ja, Fragebögen oder mit Telefon. Sowas gab es nicht. Man ging in die Familien sozusagen. Man befragte sie live und hat dann gleichzeitig auch versucht herauszufinden, wie leben diese wie leben Menschen mit den Medien? Und es wird ja heute sehr viel von Medienpädagogik geredet. Ich habe mich damals schon gegen diesen Begriff gewandt. Es geht nicht um Medien, es geht um diejenigen, die mit diesen Medien umgehen. Und das war mein Ansatz. Also sozusagen ein sehr am Menschen orientierter Ansatz. Der Übergang von der Seefahrt nachher in die Arbeit an der Uni. Und mit Familien, der war gar nicht so weit. Als ich zur See gefahren bin, habe ich es mit Menschen als junger Mann zu tun gehabt, nicht? Der auch älteren Menschen dann sagen musste an Bord, was zu tun ist. Und dieser Umgang mit Menschen, den habe ich ein Stück weit erfahren. Auch natürlich dann, wenn man noch weiter geht in die Beratung hinein, wenn man einmal Orkane auf dem Ozean erlebt hat, überlebt hat, durchlebt hat, dann ja, ist der Umgang mit Familien, ist der Umgang mit Kindern gar nicht so weit. Also
Schön,
der
ja.
Unterschied ist, nur der, dass der Orkan relativ bald immer zu Ende geht, wenn man ein Kind hat. Begleitet man natürlich das Kind von der Geburt, ja, bis es auszieht. Und dieses Ausziehen kann sich ja in manchen Familien auch eine lange Zeit sozusagen hinziehen. Also es ist gar nicht so weit, wenn man sich für Menschen interessiert hat, wenn man Spaß hat am Umgang mit Menschen, wenn man Spaß hat an der Begleitung von Menschen, dann passt das. Wobei man natürlich auch hinzufügen muss, dass so in den 70er natürlich die Arbeit in der Uni ja auch ein Stück weit Freiräume gelassen hat. Ne? Das muss man auch schon sagen. Und manchmal holt einen auch vieles wieder ein. Wir haben ja gerade 50-jähriges Jubiläum der Sesamstraße. Ich habe 1973, glaube ich, 73, 74 die erste Veröffentlichung über die Sesamstraße, also so über den Umgang der Kinder mit der Sesamstraße gemacht. Also das zieht sich dann so durch. Und wenn man so lange an Themen dran ist, dann kriegt man eine gewisse Gelassenheit. Und Gelassenheit hat natürlich nichts zu tun mit Gleichgültigkeit, aber man steht da manchen aufgeregten Worten und Tun doch ja mit großer Ruhe gegenüber.
Schön, schön hergeleitet, macht jetzt total Sinn. Vielen Dank, ja. Genau. Und ich würde jetzt gerne so ein bisschen eintauchen in dieses, ne? Sie haben ja schon quasi angefangen, damals war es irgendwie so. Wie hat sich denn das Thema Erziehung, wenn Sie jetzt so lange da schon so intensiv sich damit beschäftigen, in diesen letzten 4 Jahrzehnten verändert? Kann man das irgendwie so runterbrechen? Wie war es damals? Wo stehen wir heute?
Naja, ich bin in dem Sinne eher sehr konservativ. Konservativ heißt jetzt nicht sozusagen, dass früher alles besser war, sondern dass ich mit Pädagogen arbeite, mit Pädagoginnen arbeite. Auch das ist übrigens schon Unterschied. Ne? Das wurde in den 70er Jahren so nicht formuliert. Da gab es nur den Pädagogen und nicht die Pädagogin, obgleich schon damals in den Befragungen natürlich die Mütter eine ganz zentrale Rolle in der Erziehung gespielt haben. Aber ich halte es eher mit einem Satz aus dem Alten Testament im Ja, das Alte Testament ist eine Fundgrube. Und es gibt im Alten Testament einen Philosophen, sozusagen Kohelet heißt es. Kohelet, auch im Prediger angesiedelt. Kohelet einmal geschrieben, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles schon mal gesagt worden. Nur anders, aber es ist gesagt worden. Und diesen Satz, es gibt nichts Neues unter der Sonne, den finde ich so ausgesprochen wichtig für mich. Das heißt also, nicht danach zu gucken, was nur alles anders geworden ist, sondern auch nach den Wurzeln zu gucken, die unser Zusammenleben prägen. Um das jetzt nochmal an ein, zwei Beispielen zu verdeuten, das macht das ja immer klar. Ich habe vorhin geredet vom Fernsehen und die Fragen, die damals an den Familienberater gestellt wurden, waren, Herr Rogge, wie lange darf mein Kind? Die Fragen, die von Eltern heute gestellt werden, lauten, Herr Rogge, wie lange darf mein Kind am Computer sozusagen hantieren? Also ein völlig anderes Medium, ein in der Tat anderes Medium, aber es kommen die ähnlichen Fragen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Oder vor 40 Jahren lautet die Frage, wie bringe ich mein Kind zu einem richtigen Umgang mit dem Fernsehen? Die Frage lautet heute, Herr Rogge, wie bringe ich mein Kind zu einem richtigen Umgang mit dem Computer? Also eine andere Generation von Eltern sozusagen, ein anderes Medien und trotzdem die ähnlichen Fragen, die da gestellt werden. Oder nehmen wir nochmal die ganze Suchtdebatte, also Mediensucht. Wir hatten zwischen 1780 und 1810 in Norddeutschland die sogenannte Lesesucht. Debatte. Und den Eltern wurde dort empfohlen, Kindern nicht mehr das Lesen zu lehren, weil sie dann durch zu viel Sitzen zu dick würden. Also, es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Es das ist sehr alles, verrückt.
Es ist, ja, nee, es ist, nein, es ist nicht verrückt. Es ist die Wirklichkeit. Es ist der Alltag. Mhm. Und da finde ich es wichtig, dass man auch ein Stück weit sich selber relativiert, damit das jetzt nicht so ist, was ist. Natürlich ist was anders geworden. Nehmen wir mal wieder nur die Medien. Beim Thema Lesen lernen sind die Kinder nach wie vor auf uns Erwachsene angewiesen. Das heißt also, wir sind da wichtig. Beim Thema Fernsehen einschalten konnte mehr oder minder jeder, wenn dann auch in den 70er Jahren dann doch mit Vorgabe der Eltern. Was bei den neuen Medien anders ist, ist natürlich, dass die Kiddies von heute diesbezüglich den Eltern überlegen sind, die sozusagen viel lässiger auch im doppelten Sinne des Wortes, viel lässiger damit umgehen. Das heißt also, die Erwachsenen von heute, gerade die etwas älteren Erwachsenen, sind ein Stück weit auch auf die Kompetenz der Jüngeren angewiesen, ne? Sodass manch 5-6-Jähriger auch mal zur Mutter oder zum Vater sagt, komm her, das mache ich mal eben schnell und stell das ein. Mhm. Und diese Balance zu haben zwischen was ist im Neuen das Alte, sozusagen das herauszufiltern und das auch zur Sprache zu bringen, das denke ich, ist ausgesprochen interessant. Mhm. Ich habe jetzt etwas angedeutet, was auch einen Unterschied ausmacht. Mir kommt in den Fragen, die mir gestellt werden, sowohl in den Seminaren als auch in den Einzelberatungen, ist häufig dieses Wort richtig. Richtig drin. Wie mache ich es besonders gut sozusagen? Mhm. Und das, denke ich, ist so ein Punkt, der auch anders geworden ist. Das heißt, man will heute nicht nur erziehen, sondern man will sich jeden Tag den pädagogischen Oscar am Bande selber verleihen, sozusagen. Also Erziehung ist teilweise zum Hochleistungssport geworden. Und so etwas, denke ich, greift dann auch, wenn ich das Erziehung so begreife, nachhaltig in die Beziehung ein, in die Beziehung zu mir selber, aber auch in die Beziehung natürlich zu den Kindern. Also das heißt für mich heute auch den Druck rauszunehmen. Und dieser Druck setzt sich ja bis in die Formulierungen hinein fort. Also ich mache das immer so in meinen Vorträgen so an zwei Sachen klar. Also vor 40 Jahren sollten Kinder aufräumen, heute müssen sie richtig aufräumen. Könnt ihr nicht mal richtig aufräumen? Vor 40 Jahren durften Kinder spielen, heute müssen sie schön spielen. Also das sind so zwei Eigenschaftsworte, die sich in unsere Sprache hinein gedrängt haben und die natürlich auch für uns Bewertung bedeuten. Das, denke ich, ist schon etwas, was wieder anders geworden ist. Das heißt also auch für denjenigen, der mit Menschen, mit Eltern wie mit Kindern zu tun hat, so etwas wie, ich nenne es immer, die heiße Luft rausnehmen. Oder so ein modernes Wort, auch zu entschleunigen, sich selber und den Kindern auch Zeit zu lassen und Zeit zu geben. Also um beispielsweise wie das Wort Zeit aufzunehmen. Es gibt ein Buch aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem wunderbaren Titel Lasst Kindern Zeit. Ein fast 100-jähriges Buch, was seine Gültigkeit mehr denn je hat. Und deshalb bin ich so in meinen, auch in dem, was ich verwende. Ich gehe back to the basics, also und renne dann auch nicht Moden nach, die auch so gang und gäbe sind. Ja.
Super Einblick in dieses, in diese Veränderung. Ich nehme das auch so wahr, merk's an mir selber auch, ne? Also wenn Sie jetzt noch, ne, dieses schön spielen, könnt ihr nicht mal richtig spielen, kenne ich. Was können Sie das irgendwie so jetzt im Lauf der Zeit das nachvollziehen, wie das entstanden ist oder wann? Und gibt es einen Weg, das für uns im Kopf tatsächlich irgendwie rückgängig zu machen?
Oder ich denke,
zu entschleunigen?
Ich denke, dass natürlich, dass Sie das auf den Punkt gebracht haben, wie kann man das im Kopf verändern? Ne? Es ist ja eine Kopfsache und der Kopf konstruiert Gebilde, nachdem wir auch dann die Welt und uns und auch die Kinder wahrnehmen, sozusagen. Das heißt also, ich arbeite ganz stark mit Begrifflichkeiten. Also, wenn man von den Kindern immer als den Kleinen redet, die kleinen Kinder, dann sind sie klein. Mhm. Kinder sind zunächst einmal Kinder. Und wenn ich dann so höre von den armen Kindern, es gibt arme Kinder, materiell sind sie in der Tat, gibt es diese armen Kinder, die Begleitung haben müssen. Aber diese armen Kinder heißt dann auch immer, ich muss mich partout für diese Kinder sorgen, weil die das sonst nicht können. Also die Wirklichkeit, mit der wir Wirklichkeit wahrnehmen, diese Wirklichkeit entsteht natürlich auch in unserem Kopfe. Und danach handeln wir natürlich auch. Ihr Punkt, Ihre Frage, wann ist das entstanden, kann ich natürlich so nicht sagen. Aber ich denke schon, dass in den 60er, 70er Jahren ganz viel Wert gelegt wird, ganz viel Wert gelegt wurde auf Machbarkeit. Also man kann alles machen. Mhm. Also bestimmte Begriffe, die aus der Wirtschaft kommen, auch auf die Institution Schule, auf die Institution Kindergarten, auf die Institution Erziehung zu übertragen. Das heißt also, man kann alles machen, nur wenn man, also wenn man will sozusagen. Und dann sind dann ja auch diese schon in den 70er Jahren also Bücher entstanden, auch für Eltern, was Erziehung anbetrifft. Ja, das waren ja eher Rezepte, die man Eltern an die Hand gelegt haben. Also nochmal, um das auf das Thema Medien zu kommen. Da gab es in der Tat dann Anfang der 70er Jahre Ratgeber, die gesagt haben, also 20 Minuten für Kinder bis zu 8, 20 Minuten. Es gab damals keine Sendung, die 20 Minuten dauerte. Also es wurde obendrein noch Unsinn geredet. Aber diese vermeintlichen Tipps, die da gegeben wurden, die übrigens Ratschläge, man nannte sie Ratschläge und das waren Schläge, nichts anderes waren das, weil sie sozusagen wieder Rat gegeben haben, aber geschlagen haben sie. Mhm. Also ich denke mal, ein Faktor ist sozusagen dieser Aspekt, wir können alles schaffen, wir können alles machen und dabei zwei Faktoren auszugrenzen, nämlich die wunderbare Individualität des Kindes und die wunderbare Individualität von Mutter und Vater. Da prallen ja Individualitäten aufeinander, die mit solchen vermeintlichen Ratschlägen nicht so viel anfangen konnten. Die Kinder nicht. Bei den Eltern hat es häufig dazu geführt, auch so das Gefühl zu entwickeln, ich kann es eben nicht. Ich bin eben zu blöde. Mhm. Und da man das nicht aushält, überträgt man natürlich das Scheitern auch auf die Kinder. Ihr seid schuld, dass es nicht so gelingt, wie wir es gerne möchten. Also ich will damit jetzt nicht wieder eine Schuld und Schuldige aufbauen in den 60er, 70er Jahren. Das war ja eine ganz andere Zeit. Aber ich glaube, es ist wieder an der Zeit, so das, was ich vorhin gesagt habe, zu entschleunigen. Es ist wieder eine Zeit zu mehr Gelassenheit. Und das beobachte ich auch bei vielen Eltern, die zu mir in die Seminare, in die Vorträge kommen, die in die Beratung kommen, dass man mit dem Kopf, also sozusagen die Veränderung von Bildern im Kopf, eine ganze Menge machen kann.
Mhm. Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Das finde ich jetzt ganz spannend, dass Sie gerade von diesen Bildern im Kopf sprechen. Wie kann ich mir das vorstellen? Und na, vielleicht kann man es daran auch festmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele meiner Hörerinnen jetzt so die ganze Zeit drauf warten, okay, wie mache ich es denn jetzt mit meinem Kind und dem Computerkonsum? Ist ja tatsächlich ein großes Thema. Und nach Ihrer Aussage gerade weiß ich ja jetzt schon, oder ich weiß ja sowieso schon, dass Sie jetzt nicht sagen, mach's 30 Minuten am Tag, sondern wie antworten Sie denn diesen Eltern dann, wenn diese Fragen kommen?
Also zunächst einmal ist es ja wichtig, die Hintergründe eines Computerkonsums zu beleuchten. Es geht nicht um die Zeit, sondern was sind die Anlässe, was sind die Hintergründe? Mhm. Und dann zu gucken, was ist es, was die Faszination eines Spiels oder eines Computergebrauchs generell ausmacht. Und dann gibt's die These, meine Hypothese, wenn den Kindern in der realen Umwelt etwas fehlt, dann tauchen sie ab in die Welt der Medien. Um das mal zu formulieren, ein Jugendlicher, 10 Jahre, 11, 10 und halb, hat gesagt, weißt du, wenn ich ein Computerspiel mache, da fragt keiner, da tauche ich schlichtweg ab. Und die Rückfrage, wer redet dir denn zu viel? Und dann kam die Antwort, meine Mutter, mein Vater, alle, die nerven nur. So. Und wenn ich dann diese Antwort habe, dann kann ich weiter mit den Eltern auch arbeiten. Wofür steht der Computergebrauch? Mhm. Steht er, um eine Leere auszugleichen, oder ist es schlichtweg Faszinosum, was da abgeht? Mhm. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, damit so etwas erhellt wird. Mhm. So, das Zweite ist, wie sieht es mit eurem Mediengebrauch aus? Mhm. Wo liegt denn bitteschön euer Mobiltelefon, wenn ihr esst? Wo ist das, bitteschön? Also, auf der einen Seite Wein saufen und den Kindern lauwarmes Wasser geben. Das funktioniert nicht.
Ja,
so, mhm. So, also ich muss da reingucken. Das nächste ist, drücke ich vielleicht als Mutter und Vater auch Macht aus über den Computergebrauch? Und je älter die Kinder werden, umso weniger lassen sie sich etwas gefallen, beispielsweise. Dann Und die wissen natürlich als nächstes wieder, wie bringe ich meine Eltern zum Platzen, indem ich die neuen Medien einfach toll finde. Mhm. Dann drehen sie durch. Also da ist ein Gemenge. So. Mhm. Und über diese Gemengelage rede ich dann in der Beratung. Und dann heißt es natürlich nicht, die Kinder können machen und tun, was sie wollen, sondern es geht in der Tat dann wirklich darum, dass man gemeinsam mit den Eltern und die Eltern dann wieder mit ihren Kindern auch zu zeitlichen Eingrenzungen kommen. Auch das ist wichtig. Nur eine zeitliche Eingrenzung hat ja wieder viele Facetten. Mhm. Beispielsweise ist das die tägliche Eingrenzung oder mache ich das bezogen auf einen Wochendurchschnitt beispielsweise. Auch das ist wichtig. Oder wenn eine Mutter sagt, ein Vater sagt, momentan ist es besonders heftig, der Gebrauch. Dann frage ich immer, was unterscheidet diese heftige Situation von anderen Zeiten davor? So, dann bin ich wieder beim Thema. Wir haben die Corona-Zeit gehabt. In der Corona-Zeit wurden mehr Medien genutzt. Man weiß beispielsweise, wenn Kinder eine Zeit auch, wenn es denen nicht gut geht, dass sie dann mehr in die Welt der Medien führen. Wir wissen aus vielen Befragungen oder ich aus meiner Arbeit, wenn es in einer Familie nicht stimmt, wenn es da kriselt, dann taucht man häufig in diese Welt der Medien ab. Was ich ganz häufig mache, ist, wie häufig hängt dein Kind vom Apparat? Die andere Frage ist dann, wie häufig aber nicht? Weil viele Kinder zu mir sagen, die sehen immer nur, wenn ich den Computer gebrauche, aber wenn ich spiele, das sehen sie nicht, das nehmen sie einfach so mit. Das heißt also, sie merken an diesen Facetten schon, dass es eine Zeitangabe, dass sie erbärmlich oberflächlich ist. Ja. Und dass Eltern auch das Gefühl haben, womit ein jetzt mal übermäßiger Mediengebrauch, ich sage jetzt bewusst Mediengebrauch und nicht mehr nur Computer, übermäßiger Mediengebrauch, welche Hintergründe das hat und welche Stellschrauben ich beachten muss und welche Stellschrauben ich eventuell verändern kann, damit sozusagen aus der Maßlosigkeit ein Umgang wird, der für alle verträglich ist.
Mhm. Sehr, sehr schön erklärt. Vielen Dank. Und ich glaube, da sind wir auch so grundsätzlich bei so einem Thema angelangt, das in Ihren Büchern auftaucht, in Ihren Vorträgen und auch, ich glaube, viel jetzt so in dem Thema Erziehungsbereich diskutiert wird, dass es gar nicht um Erziehung geht, sondern letztendlich um Beziehung. Na, also das ist ja viel von dem, was Sie gerade gesagt haben, sagt ja, guck doch mal mit dem Kind zusammen drauf und finde die Hintergründe auch, warum das Kind irgendwie sich so verhält. Mögen Sie da mal noch ein bisschen was dazu sagen, wie Sie das sehen?
Ja, Sie haben ja vorhin gefragt, ein Unterschied zu vor 40 Jahren. Ich denke, für mich sind es zwei für mich selber entscheidende Veränderungen auch nochmal, die ich aber sehr schnell auch für mich begriffen habe. Das eine haben Sie eben angedeutet, für mich ist Erziehung Beziehung. Ich mache das immer klar mit diesem wunderbaren afrikanischen Sprichwort, du schaust dem Gras beim Wachsen zu. Du ziehst nicht am Gras, damit dieser Halm schneller wächst. Denn wenn du an dem Halm ziehst, dann ziehst du ihn raus mitsamt der Wurzel und dieser Halm verdorrt, weil er keine Wurzeln mehr hat. Und damit jetzt mal sind wir wieder beim Thema Entschleunigung. Wenn man am Kind zieht, damit das Kind möglichst schnell erwachsen wird, dann sind diese Kinder wurzellos. Erziehung hat was zu tun mit Beziehung, und zwar auf zwei Ebenen. Beziehung zu mir selber und Beziehung zum Kind. Auch die Beziehung zu sich selber ist eine ganz zentrale. Was ich beobachte, ist, dass eben viele Eltern es nicht so machen wollen wie ihre Eltern früher. Das schlimmste Bild, was entsteht bei Müttern, bei Vätern, ist: Oh Gott, jetzt rede ich wie meine Mutter und mein Vater. Verdammt nochmal, das will ich nicht. Dabei mal zu überlegen, was haben die Eltern damals sozusagen richtig gemacht? Was haben sie mir vermittelt? Und nur das zu verändern, was nicht okay war. Also diese Beziehung zu sich selber auch klar zu haben, dass ich mich nicht auch noch im Hier und Jetzt von meinen Eltern abgrenzen muss. Mit 18 ist man für sich selber verantwortlich und sollte gelernt haben, die Eltern von früher im mentalen Sinne loszulassen. So, das ist die Beziehung zu sich selber. Und die andere ist natürlich die Beziehung zum Kind zu haben. Und damit bin ich wieder bei einem weiteren Punkt, der anders ist. Wenn ich das mal zurückerinnere, ich mache nicht nur oder kaum noch Erziehungsberatung. Natürlich geht es natürlich auch um Techniken, das ist mir völlig klar. Aber es geht eher um Entwicklungsberatung. Das heißt also, ich begreife Erziehung auch als Begleitung der Kinder ins Leben. Also neben dem Wort Beziehung ist das Wort Begleitung für mich wichtig. Ich begleite mein Kind in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Mhm. Das heißt also, ich habe die Säuglingsphase, die ganz andere auch Kompetenzen erfordert als beispielsweise dann die Kleinkindphase. Mhm. Und dann kommt diese Kindergartenphase, dann kommt die Schulphase, dann kommt die Vorpubertät, die Pubertät. Das heißt also, ich begleite mein Kind durch die Entwicklung hindurch. Und in jeder Entwicklungsphase, die ein Kind durchlebt, erfüllt es ganz bestimmte Aufmerksamkeiten, will es ganz bestimmte Aufmerksamkeiten haben. Und es erfordert auch eine bestimmte Kompetenz. Also, wenn ich die Entwicklung eines Kindes mal sehe, dann sind für mich ganz bestimmte Dinge völlig normal, um das jetzt mal wieder an zwei Beispielen nochmal konkret zu machen. Die Trotzphase ist normal. Die Trotzphase ist nicht gegen die Eltern gerichtet. Die Trotzphase ist die Unabhängigkeitserklärung des Kindes. Und das hat nichts mit Fehlern der Eltern zu tun. Und wenn ich das den Eltern vermittle, dann kriegen sie ein ganz anderes Gespür zu diesem Kind, weil sie mit einmal sehen, ja, auch das ist normal. Wobei dann heute wieder die Frage kommt, wenn mein Kind nicht trotzt, Herr Rocke, ist es dann auch noch normal? Das heißt also, du kannst sagen, was du willst, ist es sofort immer auch, du musst wahnsinnig aufpassen heute, dass die Eltern sich nicht verschreckt fühlen. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. In jeder Aufwärtsentwicklung eines Kindes ist automatisch der Widerspruch drin. Also, ne, wenn das Kind nur krabbelt, dann habe ich es eigentlich immer ziemlich nah bei mir. Aber das Kind entwickelt sich. Das Kind überwindet die Erdanziehungskraft der Erde. Das heißt, das Kind steht. Aber wenn es steht, dann rennt es irgendwann auch. Und es rennt weg. Das heißt also, manche sagen, es war ganz schön, als es am Boden lag, da hatte ich es immer im Blick und jetzt haut es ab. Dann merkt man schon mit einem Mal, wie Entwicklung eben auch bedeutet, dass ich in meinen Kompetenzen als Mutter, als Vater eben auch mitwachsen muss. Deshalb sage ich immer auch, Kinder sind Geschenke. Sie sind Geschenke, weil sie uns sozusagen auch noch mal kompetenter, noch mal fähiger machen. Und wir haben vorhin von Bildern geredet, wenn ich dieses Bild habe, weil dann kriegt mein Bild, was ich vom Kind vielleicht habe, was dir eingefahren ist, warum muss mein Kind immer so sein, dann kriegt das dieses Bild vom Kind mit meinem Mal eine ganz andere Facette. Wenn ich mein Kind mit einem Mal als Geschenk betrachte, was mir auch etwas gibt. Mhm. Das heißt also, das sind die Stellschrauben, die man verändern muss. Nicht das große Ganze, die Stellschrauben.
Ja, sehr, sehr schön. Und ich muss da gerade so dran denken, weil das ist auch was, was ich immer versuche so zu vermitteln oder vermittle, dass Familienleben halt wirklich ein Prozess ist und wir miteinander quasi ja uns auch entwickeln und lernen und Kompetenzen entwickeln. Natürlich auf unterschiedlichen Ebenen, aber letztendlich ist es ja ein Miteinander. Das finde ich für mich immer so wichtig, das zu verstehen, dass ich eben ja auch nicht als perfekte Mutter eben nicht hier auf die Welt gekommen bin, sondern das auch erst lernen darf und eben mit dieser Entwicklung des Kindes auch mich als Mutter dann eben weiterentwickle.
So ist das.
Ja, ja, schön. Ich würde gerne auch nochmal so über mein Thema sprechen, das ich bei Ihnen da so als erstes mitgenommen habe, Grenzen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema heute nach wie vor, weil da auch viel immer drüber gesprochen wird, wie viele Grenzen braucht das Kind jetzt. Mögen Sie darüber mal so ein bisschen erzählen, wie Sie das vermitteln, das Thema?
Naja, ich habe das Buch ja, Kinder brauchen Grenzen, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt.
Wow.
Warum habe ich es damals geschrieben? Ein Anlass war, dass ich viele Eltern erlebt habe, jetzt damals, die eine gewisse Hilflosigkeit hatten. Darf ich das überhaupt? Darf ich meinem Kind Grenzen setzen, resultierend natürlich auch aus den Überlegungen, die diese Eltern damals mit ihren Eltern wieder gemacht haben, dass Grenzen setzen sozusagen etwas mit Bestrafung und Kleinhalten zu tun hat. Mir war bei dem Buch Kinder brauchen Grenzen, waren drei Dinge wichtig, und zwar drei Facetten der Grenzen. Das erste ist, Kinder brauchen Grenzen, um ihre Individualität zu schützen, ihre körperliche Unversehrtheit zu schützen. Ich habe damals noch gar nicht so sehr an den Missbrauch gedacht. Das war ja vor 30 Jahren ein Thema, verdeckt war, aber was nicht offen diskutiert wurde. Also jedes Kind hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf psychische Unversehrtheit. Jedes Kind hat das Recht auf Individualität. Jedes Kind ist einzigartig. Mhm. Das war sozusagen der erste Aspekt von Grenzen. Und das habe ich im Buch auch ausgeführt. Nur ist dieses Kapitel meistens überlesen worden, weil die alle sofort Techniken haben wollten. Wie setze ich Grenzen? Also Grenzen. Jedes Kind hat das Recht auf Individualität und diese Grenzen sind zu respektieren. Das heißt, nicht Kinder als Grabbelpuppen begreifen, die ich ungefragt anfassen und streicheln kann und sei es noch so gut gemeint. Das war sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist, Kinder brauchen Grenzen in dem Maße, aber auch gebt ihnen Räume, gebt ihnen Zeiten. Das heißt also, Kinder brauchen eigene Räume für sich selber. Also Kinder brauchen Spielplätze, Kinder brauchen eine Umwelt, die sozusagen, die ihnen gehört, die sie auch aneignen können. Kinder brauchen keine Verplanung von Zeit. Sie brauchen natürlich festgelegte Strukturen in Form von Ritualen, aber sie brauchen sozusagen nicht etwas, das man ihnen vorschreibt. Also das Wort Zeitstress habe ich vor 30 Jahren schon bezogen auf Kinder auch benannt. Auch das war, Kinder brauchen Grenzen. Gebt ihnen Räume, gebt ihnen Zeiten für sich. Der dritte Aspekt, der ist natürlich dann der technische Aspekt. Wie setze ich Grenzen. Und die kann ich nur, ich habe es Anfang angedeutet, auch nur gemeinsam mit den Kindern machen. Je jünger sie sind, umso mehr muss ich Vorgaben machen. Je älter sie werden, umso mehr dürfen sie ein Stück weit mit bestimmen. Mhm. Ich habe aber auch da geschrieben, ich kann nur Grenzen setzen, wenn die Beziehung stimmt. Mhm. Wenn die Beziehung zu meinem Kind stimmt, dann kann ich Grenzen setzen. Und Grenzen setzen hat nichts zu tun mit Machtkampf, sondern auch zu gucken, warum oder besser nochmal, wozu revoltiert ein Kind ständig an meine Grenzen, die ich setze. Also, um das mal an so einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen. Ich halte ganz viel von Ritualen, ich habe es eben schon angedeutet, von zeitlichen Ritualen. Und ein ganz zentrales Ritual ist das Zu-Bett-Gehen, das Gute-Nacht-Ritual. Und das Gute-Nacht-Ritual bei einem Einjährigen sieht anders aus als bei einem Dreijährigen, bei einem Fünfjährigen oder Zwölfjährigen. Und man merkt es dann, wenn die Kinder, zum Beispiel, wenn sie Säuglinge sind, sie Kleinkinder sind, dann revoltieren sie beispielsweise gegen bestimmte Rituale. Und das ist keine Revolte gegen mich, sondern ein Hinweis an mich, vielleicht dieses Ritual zu verändern, zu verändern. Also das eine andere zeitliche Struktur, andere Inhalte. Also, wenn Kinder an Grenzen rütteln, das nicht sofort als Widerstand zu nehmen, als ungehorsam in Anführung zu sehen, sondern wenn ein Kind sich an Grenzen reibt, dann für mich die Frage zu stellen, für mich, an meine eigene Person, wozu macht mein Kind das? Was will mein Kind damit ausdrücken, nicht sagen? Das ist ja das häufig das Schwierige. Kinder sagen nicht so sehr viel. Kinder handeln.
Ja.
Und sie handeln und sie machen es immer und immer und immer wieder. Sie machen es so lange, wie sie das Gefühl haben, jetzt haben meine Eltern es geschnallt. Das heißt also, auch hier sind Kinder wieder unsere Lehrmeister. Das heißt also, dieses Wort Grenzen hat wieder eine ganze Menge an Facetten, obgleich ich natürlich, als mein Buch damals erschien, vor 30 Jahren, gab es dann Leute, die mich sofort verortet haben in der nationalsozialistischen Ideologie.
War das damals auch schon so?
Das geht dann wirklich ganz schnell. Und es gab sogar eine gerichtliche Auseinandersetzung, eine Klage auf Unterlassung. Das ist ein Stück weit auch eine Tradition bei uns. Dann wird sofort der Knüppel rausgeholt. Also, das Wort Kinder brauchen Grenzen war ein sehr am Kind orientiertes Buch. Also heute würde man sagen, bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert. Es gibt ja heute eine ganze Menge an Etiketten für ganz bestimmte Erziehungsstil. Nein, im Wort Grenzen ist wieder das Wort Begleitung und Beziehung drin enthalten, also die beiden Worte, über die ich ja vorhin schon nachgedacht habe.
Ja, sehr, sehr schön. Und ich erinnere mich eben sehr intensiv an den Vortrag, wo ich Sie live erleben durfte, wo Sie das auch so schön vorgemacht haben mit den Grenzen, die man setzt und wie das Kind dann da so hinkommt an die Grenze und sagt, oh, eine Grenze, ah, wie schön, da gucke ich doch mal, ob ich die mal irgendwie auch ein bisschen ausdehnen kann.
Ja, also ich sag's immer so, ich sag's ja, meine, Sie haben ja noch einen Aspekt angesprochen, gerade auch das ist ein Gedanke, der nicht von mir ist, sondern vom Pädagogen Pestalozzi, der mal vor 240 Jahren geschrieben hat, lache dreimal am Tag mit deinem Kind, lache über dich, ja, lache über das Kind, lacht gemeinsam. Also die Humorlosigkeit, das ist schon ein Merkmal auch deutschsprachiger Erziehung. Ich sage bewusst deutschsprachiger Erziehung, damit es nicht auf ein Land fokussiert wird. Also dieses Lachen können, das fehlt schlichtweg. Nun ist es, bin ich ja jetzt seit 40 Jahren, tue ich ja nun durch die Lande, dann die meisten wissen das natürlich, aber so am Anfang, als ich dann die ersten Vorträge gehalten habe, das war ja noch vor meinem Buch Grenzen, da war die Irritation, dass man bei einem Erziehungsvortrag lachen konnte und durfte, ausgesprochen groß. Also da war ja doch waren ja doch Vorträge zur Erziehung, über Erziehung, ja, etwas doch sehr oberlehrerhaft und auch eine ausgesprochen ernste Angelegenheit. Also das Lachen, denke ich, ist etwas, was sozusagen so eine Art auch Grundelement ist. Also auch hier wieder, Kinder sind Geschenke. Kinder lachen etwa 300 Mal am Tag, Erwachsene 20 Mal. Ne? Mhm. Auch hier kann man von Kindern lernen.
Ja, sehr schön. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, gerade diesen Spaßfaktor auch, weil also bei mir sind Mütter, die kommen in die Beratung, ins Coaching irgendwie, ne, die da sitzen und sagen, ich habe echt gar keine Freude mehr. Mir ist meine Lebensfreude abhanden gekommen, quasi. Und es ist genau das, was sie schildern, so, ne? Diese Humorlosigkeit letztendlich und dieses angestrengt sein. So, ich muss das alles richtig machen. Und da ist so wenig Platz für Spaß. Was raten Sie da so allgemein, wie man diesen Platz wieder schaffen kann? Dass dann, also, Sie haben es ja gerade schon schön gesagt, wir dürfen natürlich von den Kindern lernen, die es uns vormachen. Aber gibt's da sonst noch irgendwie Tipps?
Man ist ja als Mutter nicht nur Mutter.
Ja.
Man ist auch Frau. Und was ich wichtig finde, ist, sich zu überlegen, wie viel Zeit billige ich mir zu, um Frau zu sein. Mhm. Muss ich unbedingt mit dem Kind, ich sage das jetzt mal etwas drastisch, muss ich unbedingt mit dem Kind auf dem Spielplatz gehen und zu kommentieren, wie die spielen? Oder ist es nicht viel sinnvoller, in dieser Zeit zum Italiener zu gehen, einen Cappuccino zu trinken, mit Gianni zu flirten und einfach mal seinen Marktwert zu testen?
Ja, danke. Schön.
Ja.
Schönes Bild.
Mhm. Ja. Ne, also ich kann es selber auch ein Stück weit entscheiden. Ich sage am Ende meiner Vorträge häufig, jetzt geht, es sind ja nun ganz häufig auch Mütter da, wobei in den letzten 20 Jahren ganz viele Väter auch dabei sind. Aber ich sage auch zu den Müttern, jetzt geht nicht sofort nach Hause, sondern geht noch in eine Kneipe, trinkt noch was, redet einfach nochmal. Die zu Hause sind, die kommen schon auch ohne euch aus. Ich mache das immer so, auch so andere Beispiele, wenn dann ich die Mütter sehe, wer von euch hat heute Abend noch das Abendessen vorbereitet? Mhm. Und es sind, viele sind dann lachen, etwas verkniffen. Manche sagen spontan, ich blöde Kuh. ja, es sind diese Kleinigkeiten, die sich so eingeschliffen haben und die mit ein paar kleinen Kniffen gut zu verändern sind.
Da geht es ja letztendlich auch wirklich dann um dieses Loslassen, was auch ein großes Thema ist. Ne? Wie kann man sich das vorstellen, ab welchem, also ich weiß, jetzt werden Sie nicht sagen, das hängt individuell von dem Kind und der Mutter ab, aber dieses Loslassen, Sie sagten gerade, Kind allein auf dem Spielplatz lassen, wie gelingt denn das als Mutter, wirklich diese ganzen, dann wird es mir da, was weiß ich, vom Klettergerüst fallen, Sorgen und so weiter, loszulassen?
Also ich will das mal wieder drastisch beantworten. Ja, auf den Kinderspielplätzen früher gab es keine TÜV-geprüften Klettergerüste. Da gab es nur Bäume. Und es ging nur der rauf oder die rauf, die klettern konnte, weil die auch wusste, wie komme ich runter. Heute kommt auf jedes Gerüst ein Kind, wird meistens sogar noch hochgehoben. Und man wundert sich, dass das Kind runterfällt. Das heißt also, auch Vertrauen zu haben. Ich mache das immer klar an diesem wunderschönen Kinderlied von Hänschen Klein. Für mich ein der schönsten Lieder, auch inhaltlich, philosophisch. Da geht es ja ums Loslassen im Hänschen Klein. Und die Mutter in diesem Lied, das ist die Mutter in diesem Lied, das kann auch der Vater sein. Und in diesem Lied geht es ja um den das Hänschen, es könnte natürlich auch eine Johanna sein, aber es ist nun mal in dem Lied so. Mhm. Und die Schlusszeile in dem Lied, als Hänschen auszieht, ist der Satz, wünsch dir Glück, sagt ihr Blick. Mhm. Wünsch dir Glück, sagt ihr Blick. Nicht sei vorsichtig, pass auf, Mama ist jetzt nicht mehr bei dir, Schatz, hörst du, sondern wünsch dir Glück, sagt ihr Blick. Und in dieser Zeile, oder besser, diese Zeile handelt von Vertrauen. Vertrauen in das Kind, aber auch Vertrauen in meine eigene Person. Ich gebe mein Vertrauen, was ich in dieses Kind gesteckt habe, diesem Kind mit auf den Weg.
Ja.
Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Man kann es auch etwas moderner ausdrücken mit Udo Lindenberg. Hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag.
Ja, schön. Super schön. Vielen, vielen Dank. Ja, da war jetzt wirklich wahnsinnig viel dabei irgendwie. Man sieht so diese, ja, also ich komme gerade so gedanklich wieder zu diesem Anfang zurück, wo Sie sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ne, es ist wirklich, es hat sich viel verändert und trotzdem sind die Grundlagen irgendwie dessen, wie wir mit Kindern sein dürfen, immer noch dieselben geblieben. Und wir dürfen es jedes Mal wieder neu lernen, wenn wir Eltern werden und auch jedes Mal bei jedem neuen Kind wieder neu lernen, weil sie ja doch immer wieder anders sind. Herr Rogge, ich werde gerne Ihre Kontakte, also ne, Social-Media-Profile, Webseite und so weiter verlinken. Sie sind nach wie vor auf Tour. Wir sind, glaube ich, seit einem halben Jahr dabei, so irgendwie uns miteinander zu verabreden. Und Sie waren so viel unterwegs. Also da kann man wahrscheinlich auf Ihrer Webseite auch die Termine finden, wo man Sie live in Vorträgen und Seminaren erleben darf, richtig?
Also auf meiner Website sind die Termine. Bei Instagram und Facebook sind sie dann auch. Bei Insta bei Insta gibt es auch einen Podcast Gespräche mit Müttern und jetzt auch Eltern. Und bei Facebook gibt es ja, ich habe da mal eine Frage, das sind immer kurze Videos, in denen ich dann auch bestimmte Erziehungsfragen in kurzer, knapper Form eingehe. Ja, also ich bin regelmäßig, wie gesagt, unterwegs, natürlich weniger als früher, aber überall in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, Österreich, ja.
Wow, ja. Also und wie gesagt, ich habe es ja so ein bisschen verfolgt jetzt über das letzte halbe Jahr. Es ist doch, da dürfte man den ein oder anderen Termin finden, wo man sie mal treffen kann und sie live erleben kann. Und das mit dem Podcast, das wusste ich noch gar nicht. Super, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal einen Link drauf setzen. Das findet man alles dann hier in den Shownotes. Kannst du direkt mal, liebe Hörerin, jetzt in der Beschreibung des Podcasts nachschauen und dir noch mehr von Jan-Uwe Rogge und seinen klugen Tipps anhören. Herr Rogge, ich habe am Schluss immer zwei Fragen, die ich Ihnen auch gerne noch stellen möchte. Und die erste heißt, für welche drei Dinge in Ihrem Leben sind Sie denn am dankbarsten?
Dankbar bin ich dafür, dass ich den Weg gehen konnte, den ich gegangen bin, mit allen Umwegen. Dankbar bin ich diesbezüglich auch meinen Eltern, die mir das ermöglicht haben. Deshalb sind meine Eltern auch im Kinder brauchen Grenzen erwähnt worden. Und dankbar bin ich meiner Frau und meinem Sohn, dass sie mit mir gemeinsam diesen Weg gegangen sind.
Mhm. Stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, sind ja selber Vater eines inzwischen wahrscheinlich sehr erwachsenen Sohnes. Sind Sie auch schon Großvater, darf ich das
fragen? Nein, noch nicht, nein.
Ah, das wird dann auch nochmal spannend. Ne?
Aber ja. Ich habe viele Neffen und Nichten und die natürlich den berühmten Onkel, Opa sozusagen auch fragen.
Schön. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so Ihre wichtigste Botschaft an meine Mamas da draußen?
Ja, bleibt gelassen. Bleibt gelassen und denkt daran, nur wenn es mir gut geht, geht es auch den Kindern gut.
Das ist echt spannend, weil es ist genau meine Grundbotschaft, die ich, ne, ich arbeite ja wirklich daran, den Müttern zu vermitteln, irgendwie schaut nach euch, damit es euch gut geht. Und das finde ich jetzt gerade ganz schön, dass sie das auch so als Grundbotschaft hier nochmal mit rüberbringen. Ja, also ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass sie sich die Zeit genommen haben und diesen Einblick gegeben haben in die Entwicklung, ne, des Themas Elternsein in den letzten 40 Jahren. Und ja, diese Erkenntnisse mitzugeben, dass sich irgendwie ein paar Sachen tatsächlich verändert haben, wo wir loslassen dürfen, wo wir gelassener bleiben dürfen. Und aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, das nehme ich heute sehr mit, dieses es gibt nichts Neues unter der Sonne. Vielen, vielen Dank, Herr Rogge.
Vielen Dank auch. Alles Gute.
Danke. So, das war doch mal ein spannender Einblick in 40 Jahre Erziehungsberatung, oder? Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls wieder für dich mitnehmen. Und wenn dem so ist, freue ich mich wie immer, wenn du diese Folge oder am besten den ganzen Podcast in deinem bekannten Mama-Umfeld weiterempfiehlst. Und ja, mir gerne auch auf iTunes oder auch auf Spotify eine Rezension, eine Bewertung, ein paar Sternchen oder wie auch immer hinterlässt. Das hilft mir einfach, noch mehr Mamas für ein bewusstes Familienleben zu begeistern. Also, ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.